Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, vor ein paar Jahren war der Begriff der spätrömischen Dekadenz in aller Munde. Und das war so ein Kampfbegriff gegen Überheblichkeit und ja, wir gucken nur noch auf den Wohlstand, aber die eigentlichen Werte, die auch unserer Demokratie zugrunde liegen, ja, die sind uns relativ egal geworden. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der zumindest den Begriff der Dekadenz nochmal aufgreift und aber in eine ganz, ganz ähnliche Richtung argumentiert. Mit wem hast du denn gesprochen und ging es auch um spätrömische Dekadenz oder ging es um was anderes?
Ja, tatsächlich ging es auch um spätrömische Dekadenz. Ich habe mit Josef Kraus gesprochen. Er war jahrelang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Er war Oberstudiendirektor, also Leiter eines bayerischen Gymnasiums. Und er hat ein Buch geschrieben, Im Rausch der Dekadenz, der Westen am Scheideweg. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Was für eine These stellt er denn darin auf?
Ja, also er sagt halt, dass unsere Gesellschaft schon am Scheideweg steht. Also das fängt an mit den geringeren Geburtenraten. Das geht über Ersatzreligionen aus seiner Sicht wie diese Klimahysterie oder auch Wokeness. Und das alles findet er nicht ganz so gut. Er ist auch Bildungspolitiker gewesen. Also er war mal im Schattenkabinett in Hessen gewesen. Also hat dort praktisch ja als Kultusminister kandidiert Mitte der 90er Jahre. Und er sagt, das Bildungssystem hat da natürlich auch Schuld dran.
Okay, klar, wenn man als Lehrer ein Buch schreibt, dann spricht man natürlich aus der eigenen Erfahrung. Das ist natürlich dann im Bildungssystem, kann man verstehen. Beschreibt er denn in diesem Buch nur die Situation, so wie er sie sieht, oder gibt er auch Lösungsvorschläge da drin?
Ja, klar. Also er gibt auch Lösungsvorschläge. Er hat über 30 Thesen dort aufgestellt und über einige Thesen haben wir gesprochen, nicht über alle, weil sonst würden wir wahrscheinlich heute noch hier sitzen. Aber das Buch ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert und wir verlosen es auch.
Also wenn ihr wissen wollt, was im Rausch der Dekadenz, was in diesem Buch drinsteht von Josef Kraus. Und wenn ihr das Buch dann auch so toll findet, dass ihr es haben wollt, dann bleibt jetzt dran. Das Interview Michael mit Josef Kraus über das Buch Im Rausch der Dekadenz, der Westen am Scheideweg und danach eine Verlosung des Buches. Das bekommt ihr alles jetzt. Viel Spaß.
Alles Gender und Trans oder was? Man hat den Eindruck, die Menschheit, zumindest die westliche, hätte keine anderen Probleme. Das ist ein Zitat aus dem Buch Im Rausch der Dekadenz von Josef Kraus. Herzlich willkommen, Herr Kraus. Herr Kraus, Sie sind ja Oberstudiendirektor, Schulleiter im Ruhestand. Sie waren lange Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes. Herzlich willkommen zu unserem Video.
Ja, ich grüße Sie. Danke für die Einladung zu diesem Gespräch.
Herr Kraus, erzählen Sie uns doch mal, was war denn der Auslöser, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
Ja gut, von Haus aus habe ich mich natürlich über Jahre und Jahrzehnte lang mit Fragen der Bildung beschäftigt. Aber mehr und mehr ist mir bewusst geworden, dass das, was wir an Fehlentwicklungen im Bereich von Bildung haben, natürlich nicht nur die Bildung betrifft, sondern die gesamte gesellschaftliche Entwicklung im Westen der Welt. Und ich habe angefangen, vor allem ab dem Jahr 2018, 50. Dienstjubiläum der 68er mit ihrem erfolgreichen Marsch durch die Institutionen und Definitionen, mich umfassender mit der Frage zu beschäftigen, was läuft nicht nur im Bildungsbereich, sondern überhaupt im gesamten gesellschaftlichen, kulturellen Bereich im Westen der Welt und ganz vorne dran in den USA, in Europa und zumal in Deutschland schief. Und da bin ich halt irgendwann so im Laufe meiner umfassenden Lektüre auf so bestimmte Diagnosen gestoßen. Zum Beispiel auf die Aussage, der Verlust der Selbstachtung ist der Beginn der Dekadenz. Das ist eine Aussage von Bohrer, die mich sehr beeindruckt hat, weil ich den Eindruck gewonnen habe, ja, wir sind wirklich drauf und dran, uns selbst zu verleugnen. Verlust der Selbstachtung und selbst zu verleugnen. Und das ist der Beginn der Dekadenz. Und dann habe ich in den Familienbereich hineingeschaut, in den Medienbereich hineingeschaut. Dann habe ich mich mit dem Verschwinden von Hunderten von Kulturen, gesellschaftlichen Staaten und Reichen im Laufe der Menschheitsgeschichte beschäftigt und bin zum erschreckenden Ergebnis gekommen, da gibt es doch einige Merkmale in der Menschheitsgeschichte, die auch auf die westliche Entwicklung zutreffen.
Ja, Sie sprechen ja von einem Rausch der Dekadenz in Ihrem Buch. Wie würden Sie diesen Rausch mit wenigen Worten beschreiben? Also wie ist denn der gekennzeichnet?
Ja, Rausch bedeutet ja, man ist besoffen von irgendeiner bestimmten Entwicklung. Entweder, weil man sich bewusst vollgesoffen hat oder weil man davon angetan ist. Wobei Rausch natürlich immer etwas Destruktives auch ist. Er beginnt mit einem euphorischen Stadium. Man glaubt, jetzt allmächtig zu sein, die Welt zerreißen zu können, setzt sich aber dann sehr bald fort mit einem depressiven Stadium, mündet ein in ein aggressives Stadium. Und als gelernter Psychologe wende ich nun die Stadien des Rausches auch auf die Dekadenzentwicklung an. Ja. Euphorie, Größenwahn, man muss alles ändern. Wenn sich dann das nicht ändert, nach den eigenen Vorstellungen, dann wird man depressiv und die Depression, die ja nichts anderes ist als eine Aggression gegen sich selbst, die wendet sich dann irgendwann mal nach außen. Ja. Und jetzt mal so psychologisch erläutert, das meine ich mit Rausch der Dekadenz, man ist besoffen von dieser negativen Entwicklung.
Ja, also der Untertitel des Buches ist ja der Westen am Scheideweg und Sie beschreiben ja viele Gefahren für die westliche Welt. Also sei es der Bildungsverfall, sei es, dass man wissenschaftliche Fakten leugnet, also das Bereich Biologie insbesondere. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die größte Gefahr für den Westen derzeit?
Ja, der Verlust der Selbstachtung. Aber gut, ich habe in meinem Buch anhand von 26 Kapiteln 26 Merkmale festgemacht, die ich aus der Geschichte der Menschheit ableite, aus vielen, vielen Büchern. Da ist natürlich Oswald Spengler mit seinem Untergang des Abendlandes nur ein Beispiel davon. Es gibt viele andere namhafte Historiker, die das beschreiben. Ich nenne mal die wichtigsten aus diesen 26 Symptomen. Einmal, es ist der Verfall der Familie. Ein Dekadenzphänomen. Es ist die Armut an Kindern. Die Kinderarmut, also nicht jetzt die Armut der Kinder, sondern die Armut an Kindern. Die mangelnde Bereitschaft, sich fortzupflanzen, ist ein solches Merkmal. Dann ist es ein gewisser Größenwahn. Der Versuch, sich von der Biologie zu emanzipieren. Oder wenn ich es jetzt vor dem biblischen, christlichen, jüdischen Hintergrund sehe, es ist der Versuch, sich von der Schöpfungsgeschichte zu emanzipieren, mit dieser durchgeknallten Gender-Ideologie zu glauben, man könnte die Genesis, ich muss hier das Laptop mal anschließen.
Genau, das schneiden wir dann raus.
Ja, es ist der Größenwahn, insbesondere der westlichen Welt, sich von Biologie und biblischer Schöpfungsgeschichte zu emanzipieren. Ich sage es bewusst, es ist ein Größenwahn, so zu tun, als könnte man die Zweigeschlechtlichkeit überwinden. Die Zweigeschlechtlichkeit, ohne die es zum Beispiel ja auch keine Evolution gegeben hätte. Die Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden, wie sie in der Genesis festgelegt ist, wenn es heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, als Mann und Frau schuf er ihn. Ja. Mittlerweile haben wir Professuren, mittlerweile haben wir Bundesbehörden, die verbreiten, es gäbe angeblich über 60 geschlechtliche Identitäten. Nein, das ist Größenwahn zu glauben, man könnte sich von Schöpfungsgeschichte, man könnte sich von Biologie ablösen und einen neuen Menschen schaffen im Sinne von Lenin. Der neue Mensch wird gemacht.
Ja, also wirklich ein Wahnsinn, was Sie da beschreiben. Und Sie sagen ja auch, also der Westen macht ja fast in selbstmörderischer Absicht Zuckungen dahingehend, dass man aus der Geschichte sich ausradieren möchte. Also wie machen Sie das dann konkret fest? Also was haben Sie da beobachtet?
Bleiben wir mal bei diesem Thema Gender. Das ist ja übrigens ein Thema, das, wie übrigens viele ideologische Entwicklungen, aus US-amerikanischen sogenannten Elite-Universitäten kommt. Dort ist ja auch die Gender-Ideologie zugrunde gelegt worden. Ja. Übrigens, Trump ist jetzt, egal wie man zu ihm steht, ist derjenige, der versucht, damit Schluss zu machen. Das ist herübergeschwappt nach Europa, begierig aufgenommen worden, vor allem in Deutschland. Und dann haben wir in Deutschland mindestens 300 Professuren für Genderforschung, für Genderlinguistik. Ja, ich bitte Sie, geht's uns irgendwo zu gut? Ja, wir qualifizieren, in Anführungsstrichen, junge Leute mit einem Bachelor, mit einem Master in Genderwissenschaften. Ja, keine Gesellschaft, keine Volkswirtschaft braucht solche Absolventen, beziehungsweise der Markt an Stellen für Gleichstellungsbeauftragte in Behörden, in Firmen, in Parteien, in Stiftungen und so weiter mehr ist ja längst gesättigt. Irgendwo muss ich auch sagen, wir glauben, viele von uns glauben, es geht uns zu gut, obwohl es uns eigentlich gar nicht mehr gut geht, wenn ich mir die Entwicklung in Richtung Deindustrialisierung anschaue, übrigens auch unter einem Diktum einer Art Ersatzreligion. Genderismus ist eine Ersatzreligion, Klimatismus ist eine Ersatzreligion.
Ja, Sie kommen ja aus der Bildungspolitik. Also Sie waren jahrelang Oberstudiendirektor, also Schulleiter eines Gymnasiums. Sie waren Präsident des Deutschen Lehrerverbandes 3 Jahrzehnte lang. Und Sie haben ja wie kein anderer Experte Einblick in die Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Inwieweit ist diese Bildungspolitik auch schuld an der Misere, die wir derzeit in unserem Land haben?
Die Bildungspolitik, gut, ist Sache, vor allem die Schulpolitik, sagt von 16 Ländern. Und da gibt es natürlich Unterschiede, das muss man klipp und klar sagen. Allerdings habe ich schon auch den Eindruck, dass es mittlerweile quer durch die 16 Länder einen Konsens gibt in Richtung populistische Erleichterungspädagogik. Dass die Ansprüche heruntergefahren werden, dass mittlerweile mehr oder weniger alle 16 deutschen Länder, jetzt bin ich wieder beim Begriff Rausch, besoffen sind von Quote. Man muss aber, und ich glaube, das ist eines der Kernprobleme, was unsere vormalige, sage ich boshaft, Bildungsnation betrifft, dass wir meinen, dass höhere Quote mehr Qualität verspricht. Ich sage es mal etwas kompliziert mathematisch. Quote und Qualität verhalten sich reziprok. Wenn ich eine Steigerung der Abiturientenquote haben will, und das wollen so ziemlich alle in der Politik aus populistischen Gründen, weil das bei Eltern und der Gesellschaft gut ankommt, weil man damit vielleicht Wahlen gewinnen kann, dann ist das natürlich nur möglich durch Absenkung des Anspruchsniveaus. Und das erleben wir jetzt mit der Inflation an Abiturzeugnissen, vor allem auch mit der Inflation an immer besseren Abiturzeugnissen, mit der Inflation an 1,0, 1,2, 1,3 Abiturzeugnissen, mit dem Ergebnis, dass die Hochschulen ja eigentlich stöhnen über das, was Studienanfänger heute nicht mehr mitbringen, obwohl sie es früher eigentlich aus der Schule mitgebracht haben beziehungsweise mitbringen müssten. Und die Hochschulen mehr und mehr dazu übergehen, Liftkurse einzurichten in Mathematik, in den Sprachen, auch in deutschem Ausdrucks, in der Ausdrucksvermögen in der deutschen Sprache, um die jungen Leute fit zu machen. Anders ausgedrückt, so ein bisschen ein Wortspiel, sage ich als einer, der über 2000 Abiturzeugnisse unterschrieben hat und zu verantworten hat. Unsere Abiturzeugnisse sind mehr und mehr zu reinen Bescheinigungen der Studierberechtigung geworden, aber nicht mehr in jedem Fall. Ich will da nicht allen Abiturienten wehtun damit, nicht mehr in jedem Fall ein Ausweis von Studierbefähigung sind.
Ja, ich hatte die Tage noch mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen aus dem Saarland, der auch Oberstudiendirektor in Ruhestand ist. Und der hat mir berichtet, an seiner ehemaligen Schule, wo ich auch war, gibt es mittlerweile 30% Einser-Abiturienten, also 1,0 bis 1,9. Wie waren das bei Ihnen? Gab es das auch in dieser ähnlichen Anzahl oder waren das weniger?
Ich habe ein Gymnasium in Niederbayern über 20 Jahre lang geleitet. Und habe 22 Abiturjahrgänge entlassen. Deshalb in 20 Jahren 22 Abiturjahrgänge, weil durch die Umstellung vom 9-jährigen Gymnasium aufs 8-jährige Gymnasium, später dann wieder zurück aufs 9-jährige Gymnasium, mehr Abiturjahrgänge angefallen sind. Nun galt meine Schule bei einer relativ niedrigen Übertrittsquote ans Gymnasium von etwa 33-35% als relativ intakte Schule, als relativ intaktes Gymnasium. Aber natürlich ist aufgrund der politischen Vorgaben, auch der bildungswissenschaftlichen Vorgaben, sogenannten bildungswissenschaftlichen Vorgaben, die Entwicklung an meiner eigenen Schule nicht vorübergegangen. Und 2011, als es wie in ganz Bayern, auch an meiner Schule, einen doppelten Abiturjahrgang gab, den letzten G9-Jahrgang, vorläufig den letzten G9-Jahrgang, jetzt gibt es ihn ja wieder, und den ersten G8-Jahrgang, da ist mir dann schon aufgefallen, die G9-Abiturienten waren ein Jahr reifer, ein Jahr. Mhm. In dieser Phase ist an Reifung viel beim 17-, 18-Jährigen, das sollte man nicht übersehen. Aber sie haben unterm Strich die etwas schwächere Abiturdurchschnittsnote gehabt als die jüngeren G8, im G8-Jahrgang. Gut, dann macht man sich natürlich Gedanken, woher kommt das? Das kann doch nicht sein, dass jetzt die Jüngeren die Besseren sind. Und dann merkt man natürlich bald, dass so quasi etwas im Sinne von planwirtschaftlicher Vorgabe G8 zum Erfolg verurteilt war, die Ansprüche runtergefahren wurden, die Lehrpläne abgespeckt wurden, immer mehr mündliche Prüfungen reinkamen, weil da ja ohnehin die Noten besser ausfallen und tatsächlich dann auch der Schnitt besser ausgefallen ist. Ich habe damals in einem Interview mit einer führenden deutschen Zeitung gesagt, naja, auf die Frage, ist jetzt das bessere Abiturergebnis der G8-Schüler nicht ein Ausweis einer klugen G8-Politik? Meine Antwort war, nein, das ist das nicht der Ausweis einer klugen Politik, sondern das Ergebnis planwirtschaftlicher Volksmanipulation. Ja, ich habe damals einen Rüffler vom eigenen Minister gekriegt. Ich musste dann erklären, wie ich das meine. Ich meine es nach wie vor so. Und es hat sich diese Entwicklung ja fortgesetzt. Und wenn man sich Ende Juni die Tageszeitungen anschaut, am Tag nach der Aushändigung des Abiturzeugnisses an der jeweiligen Schule. Und die Schulen renommieren mit einem Abiturdurchschnitt von 1,9, von 2,1, mit 50% 1,x Abiturzeugnissen. Da muss ich wirklich sagen, also es sind hier Verhältnisse zustande gekommen, die man als Discount-Abitur bezeichnen müsste, die das Abiturzeugnis im Grunde genommen ja zu einem unehrlichen Zeugnis machen, mit dem man die jungen Leute letztendlich und deren Eltern auch irgendwie täuscht. Das kann nicht der Zweck sein. Im Übrigen ist klipp und klar zu sagen, der Mensch beginnt nicht mit dem Abitur. Und diese Explosion des Gymnasiums, was Übertrittsquote betrifft, was Abiturientenquote betrifft, hat ja auch einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden. Sie drängt nämlich die andere große Herzkammer des deutschen Bildungswesens, die berufliche Bildung, an den Rand, wie wenn sie minderwertig wäre, mit der Folge, dass wir einen eklatanten Fachkräftemangel haben.
Ja, wer ist denn da Treiber aus Ihrer Sicht? Sind es die Eltern, die sagen, okay, nur mit Abitur zählt mein Sohn oder meine Tochter was? Oder sind es die Bildungspolitiker, die sagen, okay, wir müssen immer mehr Leute ins Abitur bringen, immer mehr Leute ins Studium bringen und berufliche Bildung, das ist gar nicht so wichtig. Also was ist da die Ursache?
Leider hat die Politik, und da mache ich kaum noch Unterschiede zwischen den verschiedenen verantwortlichen Parteien, in den Köpfen der jungen Leute und in den Köpfen der Eltern die Vorstellung, eingepflanzter Mensch beginnt beim Abitur. Nein, der Mensch beginnt nicht beim Abitur. Und viele junge Leute, von denen ich viele kenne, die nicht das Abitur gemacht haben, die eine solide Ausbildung in Mittelschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule gemacht haben und eine solide Berufsausbildung haben, stecken so manchen Studienanfänger und Abiturienten an Wissen, an Können und auch psychischer, sozialer Reife in die Tasche. Aber das haben wir vernachlässigt. Das haben wir leider vernachlässigt. Wir haben den akademischen oder den pseudoakademischen Bereich aufgebläht. Alleine eine Zahl. Wir haben seit über 10 Jahren pro Jahr in Deutschland mehr Studienanfänger als Leute, die eine berufliche Bildung beginnen. Wir haben in Deutschland 330 Berufsbildungsordnungen und etwa 18.000 Studienordnungen. Das zeigt doch, dass hier etwas schiefgelaufen ist. Ja, es ist eine Pseudo-Akademisierung die den jungen Leuten oft überhaupt nichts bringt und uns natürlich auch volkswirtschaftlich schadet. Ich sage noch einmal, was wollen Sie mit den ganzen Absolventen, mit dem Heer an Tausenden von Absolventen aus den Studiengängen Diversity und Postcolonial Studies und Gender Studies und so weiter? Braucht doch keine Volkswirtschaft.
Ja, das ist ja die Frage. Also ich glaube, wir sind uns da einig. Also Deutschland hat nicht viele Rohstoffe. Einer unserer großen Rohstoffe ist halt die Bildung oder die Köpfe der Menschen. Und das sollte man fördern. Und das sollte man ja auch in der Schule sehr unideologisch vorgehen. Also keine weltanschauliche Erziehung irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern eher die Vermittlung von Wissen. Ist das aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren in Schieflage geraten?
Die Schieflage hat damit zu tun, dass alles nur auf Abitur, Abitur, Abitur schaut. Und dann haben wir natürlich auch gewisse schiefe Entwicklungen bekommen im Zusammenhang mit PISA, weil da irgendein Oberschlaumeier der OECD in Paris so getan hat, als würde Deutschland zurückfallen wegen zu niedriger Abiturientenquote, wobei dieser Herr in Paris, Name ist ja gar nicht mal wichtig, Äpfel mit Birnen vergleicht. Abitur in Deutschland ist nicht vergleichbar mit einem Sekundar-2-Abschluss in Frankreich oder in Finnland und so weiter mehr. Aber man hat darauf geschielt, man hat Pilgerströme nach Finnland eingesetzt, weil Finnland ja damals angeblich schon 60% Abiturientenquote und Studierquote hatte, nur halt mit dem Unterschied, dass das völlig anders definiert ist. Dort hat eine Krankenschwester und eine Krankenpflegerin und ein Physiotherapeut auch einen Uni-Abschluss. In Deutschland sind die nicht schwächer qualifiziert, aber sie haben keinen Uni-Abschluss. Und diesen seltsamen Quoten und Zahlen ist man hinterhergehechelt. Ich sage es mal sehr polemisch, mit der Folge einer Entwicklung, die ich so bezeichnen möchte, wenn alle Abitur haben, hat keiner mehr Abitur. Und wenn alle 1,0 Abiturzeugnis haben, hat keiner mehr 1,0 Abiturzeugnis, was im Übrigen äußerst ungerecht gegenüber denjenigen ist, die wirklich eine 1 vor dem Komma oder gar eine 1,0 haben.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Und jetzt ist da natürlich die Frage, wie kommt man da wieder raus? Also müssen wir wieder zum dreigliedrigen Schulsystem zurückkehren, nochmal sagen, okay, es gibt eine starke Hauptschule, es gibt eine starke Realschule und ein starkes Gymnasium, oder sagen wir, wir machen die Einheitsschule oder lassen das einfach so laufen? Also wie ist da Ihr Blick in die Zukunft?
Also die Einheitsschule war in Deutschland und auch in der Mehrzahl der Länder immer eine Verirrung. Und wenn man ehrlicherweise sich alle Studien anschaut, beginnend in den 1970er Jahren, über das Leistungsvermögen der Gesamtschulen und der Einheitsschulen, dann hätte man das eigentlich längst der Bildungsgeschichte beantworten müssen und abschließen müssen, weil sie den Begriff dreigliedriges Schulsystem verwenden. Wir hatten nie in Deutschland ein dreigliedriges Schulsystem. Wir hatten ein fünfgliedriges, ein zehngliedriges, ein 15-gliedriges Schulwesen. Wenn ich mir alleine die Differenzierung, den Differenzierungsgrad anschaue im Bereich der Förderschule, wenn ich mir den hohen Differenzierungsgrad an beruflichen Teilzeitschulen, beruflichen Vollzeitschulen anschaue, ja, da ist eine Differenzierung, eine Individualisierung möglich, die mit dem Begriff Dreigliedrigkeit überhaupt nicht aufgefangen wird oder überhaupt nicht eingefangen wird. Nein, es ist versäumt worden, von der Politik in der öffentlichen Meinungsbildung deutlich zu machen, dass es wichtige, tragfähige, aussichtsreiche, zukunftsorientierte Bildungsgänge außerhalb von Abitur und Studium gibt. Und nochmal, um im Bild zu bleiben, die zwei großen Herzkammern, die das deutsche Bildungswesen, die deutsche Bildungsnation ausgemacht haben, waren einerseits die akademische Bildung, war andererseits die berufliche Bildung, die man gerne in vielen Ländern der Welt, nicht nur der westlichen Welt, sondern bis hin zu China, gerne nachgemacht hätte, was nicht aus dem Stand immer so leicht ist. Denn der Grundgedanke oder die Grundstrukturen der beruflichen Bildung im dualen System sind über Jahrhunderte entstanden aus den Handwerksordnungen heraus und so weiter mehr. Das hat man vernachlässigt. Die Wirtschaft hat ja auch Fehler gemacht. Statt Absolventen von nicht gymnasialen Bildungsgängen zu nehmen, hat man den Abiturienten genommen. Die Bundesregierungen haben Fehler begangen und haben bei der Zuordnung deutscher Bildungsabschlüsse im europäischen Qualifikations- und Referenzrahmen die Abschlüsse der beruflichen Bildung zu niedrig eingestuft. Ich behaupte, dass ein deutscher Meisterabschluss, ja, deutlich angesiedelt werden müsste im europäischen Qualifikationsrahmen, über dem Bachelor. Aber das ist er leider eben nicht. Und dann ist ein Image-Schaden daraus entstanden, sodass tatsächlich viele Eltern und junge Leute gedacht haben, naja, Chancen hast du nur mit dem Abitur.
Ja, glauben Sie, dass da schon irreparabler Schaden entstanden ist, gerade im Hinblick aufs Handwerk? Also Sie haben es ja gesagt, es gibt wenige junge Menschen oder weniger junge Menschen im Vergleich zu Jahrzehnten in der Vergangenheit, die jetzt ein Handwerk ausüben oder erlernen. Und auch weniger Meister, also Menschen, die potenziellen Betrieb gründen. Also ist das schon irreparabler volkswirtschaftlicher Schaden oder kann man den nochmal beheben?
Ich befürchte, es wird eine lange Wegstrecke sein, diese Defizite wieder auszugleichen. Denn man hat nicht von heute auf morgen natürlich plötzlich wieder die Aspiranten für diese Ausbildungen und für die Meisterausbildung. Da muss erst natürlich mental ein Umdenken stattfinden. Da müssen natürlich auch von Seiten der Politik und von Seiten der Wirtschaft Überlegungen stattfinden, wie man so etwas auch materiell attraktiver machen kann. Vom Image mal ganz zu schweigen. Es ist ja leider immer noch so, dass der, der einen Bachelorabschluss hat oder der, der einen Masterabschluss hat, höher angesehen ist als derjenige, der einen Gesellenabschluss oder der einen Meisterabschluss hat. Obwohl es mittlerweile in vielen Bereichen materiell, was Einkommen, was Verdienst betrifft, längst keinen Unterschied mehr gibt. Aber das wird wahrscheinlich fast die ganze Schülergeneration dauern. Nur eine einzige Maßnahme, die ich oft genug Kultusministern vorgeschlagen habe, aber leider nie aufgegriffen wurde. Wir wissen ja, dass am Ende der Grundschule, üblicherweise am Ende der vierten Klasse, Berlin und Brandenburg, dauert das 6 Jahre lang, am Ende der Grundschule Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden über weitere mögliche Bildungswege dieser 10-Jährigen. Mhm. Und da werden eingeladen Vertreter von Gesamtschule, von Sekundarschule, von Gemeinschaftsschule, von Hauptschule, von Mittelschule. Aber es werden nie Vertreter eingeladen der Kammern und der beruflichen Schulen. Das wäre doch die einmalige Chance, hier ein Gegengewicht durch sachliche Information zu schaffen bei den Eltern, um deutlich zu machen, nein, es gibt auch andere zukunftsweisende, tragfähige Wege außerhalb von Gymnasium und Studium. Aber wie gesagt, diesen Vorschlag habe ich 16 Kultusministern immer wieder gemacht und mache es publizistisch auch immer wieder. Man ist bislang nicht darauf eingegangen. Nein, es gehören in solche Informationsveranstaltungen auch Vertreter der beruflichen Bildung der beiden Seiten, der Wirtschaft, der Kammern hier und der beruflichen Schule im Vollzeitsystem oder auch im dualen Berufsbildungssystem mit dazu.
Ja, kommen wir noch mal ein Stück weit zurück auf Ihr Buch. Also Sie haben da ja wirklich eine Fülle an Themen, die behandelt werden. Und ein Thema ist auch unsere Medienlandschaft. Wenn Sie jetzt eine Zeitung lesen oder Fernsehen schauen oder im Internet surfen, also ärgern Sie sich da oft oder lesen Sie gar keine Zeitung mehr?
Wir haben ja Gott sei Dank mittlerweile hochinteressante und anspruchsvolle Alternativen. Ich ärgere mich, was die sogenannten Altmedien betrifft, über deren Gleichschritt, politischen Gleichschritt. Und ich ärgere mich vor allem natürlich über die Öffentlich-Rechtlichen, von denen wir ja wissen, und das ist keine Unterstellung, sondern das ist nachweisbar, dass sie in der politischen Ausrichtung zu 80%, was die Besetzung der Redaktion betrifft, grün-rot strukturiert sind. Und das zeigt sich eben auch im Programm. Das zeigt sich in den Kommentierungen. Das zeigt sich im Akzentuieren von bestimmten Themen. Das zeigt sich im Wegselektieren von bestimmten Themen. Und das Ganze im Grunde genommen, ich spreche jetzt von den Öffentlich-Rechtlichen, also von ARD, ZDF und Deutschlandfunk, und das Ganze unter Vernachlässigung des Medienstaatsvertrages, wo von Ausgewogenheit als Pflicht die Rede ist. Und es kommt natürlich der Hammer noch mit hinzu. Diese tägliche, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, diese tägliche politideologische Indoktrination, die wir erleben, unsere tägliche Gehirnwäsche geben uns heute, könnte man fast schon beim Morgengebet einschließen, ja, zahlt der Zwangsgebührenzahler mit jährlich über 9 Milliarden. Das sind täglich, weil Milliarden sind ja für viele Leute kein Begriff mehr, darum rechne ich das mal runter, das sind täglich 24 Millionen, die die kassieren. Und dafür dieses seichte, dieses einseitige Programm in der Kommentierung, in der Besetzung von Talkrunden und so weiter mehr. Nein, das stört mich gewaltig, aber ich gehöre mit zu denen, die ganz kräftig, nahezu tagtäglich bei alternativen Medien, bei alternativen Blogs dagegen steuern. Und die sind dabei, diese alternativen, unabhängigen, politisch unabhängigen und auch von Zwangsgebühren und Regierungszuschüssen unabhängigen Medien, die sind dabei, den anderen den Rang abzulaufen. Gott sei Dank, muss ich sagen.
Was glauben Sie, ist da der Grund? Also ist es wirklich, weil man Journalismus nochmal so interpretiert, wie er sein sollte, also sagen, was ist? Es gab ja mal jemanden vom Spiegel, der das zitiert hat. Oder ist es der Grund, dass es einfach ein bisschen frischer aufgemacht ist?
Sagen, was ist, das wäre das Ideal. Oder um einen großen Journalisten zu nennen, Friedrich, der gesagt hat, kein Journalist darf sich, auch wenn es um eine gute Sache ist, mit ihr gemein machen. Aber wir haben einen Haltungsjournalismus. Und wir haben führende Journalisten im Öffentlich-Rechtlichen, muss ich keine Namen jetzt nennen, WDR, SWR und so weiter mehr, keine Namen von Journalisten nennen, die Haltungsjournalismus betreiben, die Volkspädagogik betreiben. Und natürlich diese ganzen Ersatzreligionen, Begriffe, über die man gesondert noch reden könnte, wie Genderismus, Klimatismus, Antifaschismus und so weiter predigen, ja. Es wird dort nicht gegengesteuert. Da muss ich sagen, dieses System ist dringend reformierbar oder es muss überwunden werden. Zwangsgebühren, es gibt ja mittlerweile Millionen von Gebührenverweigerern, ja, solche Zwangsgebühren und dann solche Ideologisierung, wie wir sie erleben. Wir haben es ja jetzt auch erlebt im Zusammenhang mit den Vorgängen um die Auseinandersetzungen, um die Wahl von drei Richtern für das Bundesverfassungsgericht und so weiter, wo dann geraunt wurde, dass es eine rechtsradikale Verschwörung sei gegen eine bestimmte Richterin, die übrigens gerade im Moment zurückgetreten ist. Nein, das stelle ich mir so nicht vor. Aber immer mehr Geld verlangen, leider auch mit Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts. Die Gebührenerhöhungen setzen voraus, dass sich 16 Länder darauf einigen. Dann macht ein Bundesland vor einiger Zeit Sachsen-Anhalt das nicht mit. Dann wird dieses Land Sachsen-Anhalt vom Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen. Nein, Staatsfunk. Ich weiß, das ist ein boshafter Begriff, es ist ein böser Begriff. So etwas brauchen wir nicht. Wir haben den teuersten öffentlich-rechtlichen und wahrscheinlich auch einseitigsten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der ganzen Welt.
Ja, Sie haben es ja gerade gesagt, Sie benutzen ja gerne Begriffe wie Staatsfunk, Kulturmarxismus, Wokismus und da wird man ja schnell in die rechte Ecke gestellt. Also macht Ihnen das was aus oder sagen Sie, ach, das nehme ich gerne auf und bringe mich aktiv in die gesellschaftliche Debatte ein?
Mittlerweile macht es mir nichts mehr aus. Diese Etiketten, die habe ich schon vor 10 oder 20 oder vor 30 Jahren bekommen, als ich mich in Sachen Pädagogik und Schulpolitik fürs Leistungsprinzip ausgesprochen habe. Da hieß das sofort, das sind faschistoide oder gar faschistische Vorstellungen. Mittlerweile macht mir das nicht mehr aus. Gut, man ärgert sich dann immer mal wieder. Ich sage da einfach nur, wem nichts anderes einfällt, als Widerspruch zur Verschwörungstheorie, zur rechten Verschwörungstheorie zu etikettieren, der hat im Grunde genommen gezeigt, dass es ihm an Intellektualität fehlt. So stelle ich mir den öffentlichen Diskurs nicht vor, mit Etiketten zu arbeiten, sondern dass der Diskurs auch meinetwegen mit intellektuell sprachlich scharfen Mitteln geführt wird, aber dass man sagt, okay, dieser Diskurs macht Demokratie aus. Aber Demokratie kann man nicht von oben oder aus irgendeiner politmedialen Elite heraus definieren. Übrigens alleine schon der Begriff dass hier diese Szene von unserer Demokratie spricht. Unser ist ein Positivpronomen. Mhm. Ja, wie wenn die die Demokratie für sich gepachtet hätte und alle anderen wären weggedrängt. Nein, es ist irgendwo letztendlich auch Hilflosigkeit. Ja, es fehlt an Intellektualität. Übrigens, diese Aussage mache ich auch geltend für die im Moment real regierende Koalition.
Mhm. Ja. Ja, Sie haben ja gesagt, vor 10 Jahren wurden Sie schon mit diesen Etiketten behaftet. Würden Sie sagen, dass sich das so langsam dreht oder wird es sogar noch schlimmer? Also, dass man noch mehr ausgegrenzt wird und ja aus dem Diskurs entfernt wird?
Ich fühle mich nicht ausgegrenzt. Ich habe, was meine Schriften betrifft, was meine zum Teil tägliche Kolumnen betrifft, was meine Bücher betrifft, Im Rausch der Dekadenz oder Der deutsche Untertan oder Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt oder 50 Jahre Umerziehung, die 68er und ihre Hinterlassenschaften, habe ich sehr schöne Bucherfolge. Ich habe bei Interviews und Vorträgen auf YouTube gute 6-stellige Klickzahlen und das wird immer mehr. Das motiviert mich natürlich zusätzlich und es motiviert mich schon auch, aber das kommt natürlich in einer Süddeutschen Zeitung, in einer Zeit, in ARD und ZDF nicht drüber. Ich erlebe immer häufiger, dass mich Leute anrufen, anschreiben und sagen, Herr Kraus, obwohl Sie eigentlich Ihr Rentner- und Pensionistendasein mit Ihren 3 Enkeln und mit Ihren 2 Motorrädern genießen könnten, bleiben Sie bei der Stange. Sie sind die Stimme der schweigenden Mehrheit. Gut, das schmeichelt mir. Ja, aber was mir wichtig ist, ich bin so alt wie das Grundgesetz. Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 verabschiedet. Ich bin ein paar Wochen später geboren. Und auf der Basis des Grundgesetzes und aufgrund der deutschen Geschichte natürlich auch mit den 12 ganz dunklen Jahren in unserer Geschichte bin ich sehr früh Patriot geworden. Nicht nur Verfassungspatriot, sondern eben auch aufgrund der Geschichte dieses Landes Patriot geworden. Und ich habe Sorgen, ob dieses Grundgesetz noch in allen Bereichen Realität ist, was Meinungsfreiheit betrifft, gegen die angegangen wird mit Cancel Culture, mit Redeverboten, mit Ausgrenzungen, mit Kontaktschuld, mit einem zunehmenden Verlust der Gewaltenteilung, wobei die sogenannte vierte Gewalt, die Presse, ja auch zu erheblichen Teilen die arrivierte Presse wegfällt und nicht mehr die Kontrollfunktion wahrnimmt, die sie eigentlich einen demokratisch-rechtsstaatlichen System haben müsste, ja. Mhm. Aber ich bleibe dabei. Ich bin überzeugter Patriot und kann nur hoffen, im Interesse unserer nachfolgenden Generationen, zum Beispiel unserer 3 Enkel, die ich mit meiner Frau, mit der ich 51 Jahre verheiratet bin, zusammen habe, dass dieses Grundgesetz auch in der Realität, nicht nur auf dem Papier, mich lange, lange überleben möge. Denn es ist eine hervorragende Verfassung mit Grundrechten, die wir aber leider zunehmend eingeschränkt bekommen. Gegen diese Einschränkungen gehe ich an, darum schreibe ich, darum mache ich die Klappe auf, jetzt mal auf gut bayerisch, auf gut deutsch gesagt.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss nochmal Bezug nehmend auf Ihr Buch. Kriegt der Westen noch die Kurve oder ist es leider schon zu spät?
Es wird schwierig. Es wird schwierig. Ich bin kein Fan von Trump. Ich bin kein Fan von Orban. Aber die beiden pflegen Ansätze, kritische Ansätze, zu Recht kritische Ansätze und sagen, wir sind dabei, unser ideelles Erbgut zu verschleudern. Der Wokismus mündet ein in einen neuen Totalitarismus. Das müssen wir uns bewusst machen. Das wird alles umnebelt oder schön getoppt mit dem Begriff ja, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Wobei hier Gerechtigkeit, und das ist schon wieder der intellektuelle Fehler, das intellektuelle Manko, wobei Gleichmacherei, Gleichheit für Gerechtigkeit gehalten wird. Nein, Gerechtigkeit ist was anderes. Denn nichts ist so ungerecht wie die Gleichbehandlung Ungleicher im Zuge des Egalitarismus. Gegen diese Religion müssen wir angehen, des Wokismus, des Egalitarismus. Die Menschen sind, Gottlob, so unterschiedlich, als dass man sie, wie es im Moment geschieht, normieren könnte. Ja, das ist mir wichtig. Und da bin ich durchaus ein Anhänger des großen Wirtschaftsphilosophen von Hayek, der gesagt hat, dass, jetzt frei übersetzt, das ständige Verfolgen von sozialen Gerechtigkeiten, vermeintlichen Gerechtigkeiten, ist das trojanische Pferd des Totalitarismus. Also einer politischen Ideologie, die versucht, alles im Sinne von Gleichmacherei zu regeln. Dagegen gehe ich an, solange ich schreiben kann und solange mir der Herrgott meinen Verstand beibehält.
Ja, vielen Dank, Herr Kraus. Ich halte das Buch auch nochmal in die Kamera. Wir werden auch ein Exemplar verlosen hier, also einfach unter dem Beitrag kommentieren und dann verlosen wir ein Exemplar von diesem wunderschönen Buch Im Rausch der Dekadenz von Josef Kraus. Herr Kraus, wir sehen uns hoffentlich bald wieder in Saarbrücken. Also Sie waren ja schon ein paar Mal zu Gast bei der Unionsstiftung, zuletzt kurz bevor Corona ausgebrochen ist. Da hatten wir noch eine Veranstaltung 2020 hier und wir sehen Sie dann bald nochmal hier bei uns in Saarbrücken. Vielen Dank.
Ja, gerne. Also ich nehme gerne, ich habe das noch genau im Kopf, ich nehme gerne die 560 Kilometer Fahrt in den ja fast äußersten Westen der Republik auf mich. Das Saarland ist mir nicht unsympathisch, auch wenn ich mit der real existierenden Politik des Saarlandes im Moment so nicht ganz hundertprozentig etwas anfangen kann.
Gut, das diskutieren wir dann im Saarland und wir freuen uns auf Ihren Besuch und wir sagen nochmals vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Danke.
Josef Kraus im Interview mit Michael über das Buch Im Rausch der Dekadenz, der Westen am Scheideweg. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr das Buch interessant findet, dann könnt ihr das auch gewinnen. Schreibt uns eine Mail an podcast@unionstiftung.de. Sagt uns, warum ihr unbedingt dieses Buch haben wollt. Und dann kommt ihr in den Lostopf und wir wählen dann einen glücklichen Gewinner aus. Den werden wir dann in einer der nächsten Folgen dann preisgeben. Viel Erfolg, viel Glück beim Gewinnspiel und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.